Diese Folge wird präsentiert von Octopus Energy. Move, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Move Podcast. Und ihr hört nicht die liebliche Stimme von Luca, sondern heute bin ich mal am Start, Patrick, und mit mir Birgit Prima, Chefredakteurin von Auto, Motor und Sport. Hallo. Und ja, böse Zungen behaupten, es gibt kaum was Anstrengenderes, als mit Designern über Design zu reden. Ich würde sagen, da machen wir uns lieber selber mal ein Bild, und zwar mit Michael Mauer, der seit 20 Jahren die Designabteilung der deutschen Sportwagenmarke schlechthin leitet, nämlich von Porsche. Und wir wollen ein bisschen sprechen über die aktuellen Herausforderungen. Vielleicht streiten wir uns sogar über Geschmack, obwohl der Volksmund das ja verbietet. Und wir klären, welche Rolle eigentlich Elektromobilität beim Design spielt. Deswegen herzlich willkommen, Michael. Schön, dass du da bist.
Hallo, vielen Dank für die Einleitung.
Sehr gerne. Und wie immer zu Beginn unseres Podcasts, stell dich bitte einmal selber kurz vor, erzähl ein bisschen, was du machst, vielleicht auch, was du vorher gemacht hast, bevor du bei Porsche warst, auch wenn das schon sehr lange her ist. Und dann starten wir rein.
Ja, sehr gerne. Ja, also Michael Mauer, und ich bin seit 2004 für das Design von Porsche zuständig. Habe 1986 bei Mercedes angefangen als Designer, habe dort eigentlich so alle Stationen durchlaufen, bis hin zum Nutzfahrzeugdesign. Interessante Zeit, weil Mercedes damals auch Freightliner gekauft hatte, mhm, und wir dann diese riesen Trümmer designt haben. Dann war ich bei Smart, war noch ein Jahr in Japan, habe dort das Advanced Studio geleitet, und von 2000 bis 2004 war ich bei Saab und GM Europe und habe jetzt auch noch die Designverantwortung, Konzerndesign für den Volkswagen, für die Volkswagen-Gruppe.
Oh,
wir mal so, es wird mir nicht langweilig.
Klingt ganz so, ja.
Ich glaube, die Zeiten sind generell so, dass niemandem langweilig wird. Die Elektromobilität bewegt ja die Gemüter. Aus der Sicht des Designers, wir haben ja am Anfang alle sehr lange darüber diskutiert, braucht Elektromobilität ein eigenes Design oder braucht es das nicht? Es gab dann Beispiele wie den BMW i3, da sind ganz neue Wege gegangen worden. Porsche hat das eigentlich nicht gemacht. Der Taycan ist nah an den bekannten Verbrennerprodukten geblieben. Warum eigentlich?
Ja, also ich meine, das ist eine grundsätzliche Frage, die sich jede Marke stellen muss, wenn irgendeine neue Technologie kommt, die theoretisch die Freiheitsgrade jetzt in dem Fall fürs Design vergrößert. Ist natürlich immer die Frage, wie ich diesen Freiheitsgrad dann nutze. Und ich glaube, da ist wirklich die entscheidende Frage, ist es eine starke Marke mit einer starken Historie? Und will ich jetzt oder muss ich unbedingt durch das Design alles, was in den, weiß ich nicht, 20, 30, 40, 50 Jahren vorher gelaufen ist, will ich das vergessen machen? Will ich also dort bewusst den Schnitt machen? Oder nutze ich eben auch die Stärke einer Marke? Und bei uns war das relativ klar, dass wir gesagt haben, egal welche Antriebsquelle so ein Auto hat, ein Porsche ist ein Porsche und das soll er ausdrücken. Und die ganze Designphilosophie und das Design-Image, was wir über die Jahre aufgebaut haben, war dann klar, dass wir das auch mit dem Taycan dann halt in die Zukunft führen wollen. Aber wie gesagt, das haben ja viele Marken auch sehr unterschiedlich behandelt. Was ich halt extrem spannend finde, wenn man jetzt auch sich einfach so anschaut, was im Markt passiert, dann gibt es ja immer bei der Einführung von einer neuen Technologie erstmal, diese, wie man so schön sagt, Early Adopters, die unbedingt so ein Fahrzeug dann auch haben wollen und, glaube ich, schon auch ein Statement formal setzen wollen, sagen, ich gehöre jetzt zu dieser neuen bin Teil dieser Aufbruchsstimmung, und dann kommt ja schon so eine Phase, wo sich das alles so ein bisschen einpendelt, und ich glaube, in der sind wir jetzt gerade. Bezogen aufs Design finde ich es spannend, oder bilde ich mir ein, dass ich Sehgewohnheiten, was jetzt so die Proportionen von Autos anbelangt, doch nicht ganz so schnell verändern, wie wir geglaubt haben. Und dann wird es halt dieses, wie sagt man so schön, New Normal. Dann werden sich halt solche auch neuen Formen durchsetzen.
Also dazu muss ich sagen, ich habe das Concept Car von Jaguar, das da kommt Anfang Dezember, schon gesehen. Ja, jetzt, wo wir sprechen, ist noch Ende November. Und wenn man dem Medienecho glaubt, dann haben sich schon ein paar Designer so ein bisschen auf die Nase gelegt mit ihren Elektroautos, egal jetzt ob One-Bow-Design, das auch sehr kontrovers diskutiert wurde, was Mercedes gemacht hat. Bei Jaguar ist gerade ein Riesenaufschrei im Netz. Die haben ihren Instagram-Account quasi gelöscht und neu angefangen und haben alle alten Sachen rausgeworfen. Da ist richtig Alarm, aber würdest du sagen, dass Menschen auch dazu tendieren, vielleicht solche Brüche im Design oder in der Designsprache aus ideologischen Gründen zu bewerten, weil sie zum Beispiel Elektromobilität als solche ablehnen? Und wenn man ihnen sagen würde, das ist ein Verbrenner, dann würden sie es ganz anders beurteilen?
Das könnte ich mir durchaus vorstellen. Das ist ja immer alles mehrschichtig. Dass eben auch jetzt, mag ich die Marke oder mag ich die Marke nicht? Habe ich Vorbehalte gegen eine bestimmte Antriebstechnologie? Früher war es halt ein Dieselmotor in einem Cabrio. Also diese Kombination, also das gibt es sicherlich, das ist überhaupt keine Frage. Die Frage ist halt für mich auch immer, es gibt sicherlich auch Marken, die es aus der Sicht des Designers, aus meiner Sicht versäumt haben, sich wirklich kontinuierlich weiterzuentwickeln. Und
gibt es ein Beispiel?
Die gibt's, ja klar.
Gibt's die wir nennen wollen?
Nein.
Schade, ein Versuch war es wert.
Ja, klar, aber da, ich sage mal, weißt du, wenn du in, so wie ich jetzt, wie gesagt, 1986 bei Mercedes mal angefangen habe, wenn du die Abläufe, interne Abläufe kennst und weißt, wie am Schluss es in einer Firma zu einer Entscheidung kommt, ob es dieses oder jenes Design ist, dann hat natürlich der Designer und der Designbereich einen ganz großen Beitrag da in diesem Prozess. Aber das sind ja viele andere Faktoren. Hm. Und jeder Designbereich versucht, das Beste zu erreichen. Und mir fällt es dann schwer, einfach aus meiner persönlichen Sicht zu sagen, ist jemand in die falsche Richtung gelaufen, ohne zu wissen, was da im Hintergrund gelaufen ist. Aber wenn du eben solche Marken hast, die sich wieder aus meiner Sicht nicht kontinuierlich weiterentwickeln, dann läuft sich das irgendwie so langsam mal tot. Mhm. Und dann kommst halt auch an so einen Punkt, wo du entscheiden musst, machst du jetzt den großen Schnitt,
den harten
Neustart.
Cut.
Ja. Mhm. Und dann aber eben noch, ich meine, das ist ja nicht nur dieses Thema, du nennst es Ideologie. Ich meine, da gibt es ja dann noch viele andere Dinge, die da als globale Marke eine Rolle spielen.
Die Automobilindustrie durchlebt ja gerade schwere Zeiten. Wir machen das vordergründig fest an der Frage, lieber Verbrenner oder lieber Elektromobilität. Könnte es aber auch was damit zu tun haben, dass die Leute nicht mehr so einen Zugang zum Thema Design haben, dass ihnen vielleicht Design auch gar nicht mehr so gut gefällt?
Naja, also erstens glaube ich, dass Design schon immer sehr wichtig war, noch wichtiger wird. Und da das natürlich dann auch, wenn ich auch als Designer sage, dass das einer der Hauptkaufentscheidungsgründe sein wird in Zukunft, wie etwas aussieht und in der Kombination, da gehöre ich schon zu denen, die immer noch sagen, das Aussehen und die Funktion, die Kombination spielt schon eine wichtige Rolle. Dass dann halt, wenn das Design auch wichtiger und entscheidender wird und da kannst du halt auch mal richtig daneben liegen als Designer. Und dann wieder in dieser Kombination, dann wie soll ich jetzt auch als Designer das bewerten, ob ein Auto abgelehnt wird, weil es den Leuten wirklich überhaupt nicht gefällt oder weil sie mit der Marke ein Problem haben oder du kannst da sogar noch einen Schritt weitergehen mit ihrem lokalen Händler, der sie schlecht behandelt hat und nebendran ist dann halt eine andere Marke und das ist ein netter Mensch. Aber trotzdem glaube ich schon, dass das Design eine extrem wichtige Rolle spielt und das noch gar nicht in allen Unternehmen so wirklich erkannt ist.
Das ist meine Wahrnehmung auch. Ich glaube, das ist ein wichtiger Kaufgrund. War es immer und wird wahrscheinlich noch mehr. Aber Stichwort richtig daneben liegen, vielleicht auch in der Retrospektive, ohne Marken zu nennen. Aber gibt es eigentlich so basisstrukturell No-Gos im Automobildesign? Etwas, was man nicht macht oder wo man jetzt in der Rückschau erkennt, Hätte man das nicht gemacht, wäre es besser gelaufen.
Naja, das ist jetzt auch wieder sehr spannend. Ich glaube schon, dass es halt einfach so ein menschliches Grundempfinden gibt, was Ästhetik anbelangt, Schönheit anbelangt, Proportionen anbelangt. Das sind aber natürlich auch Sehgewohnheiten, die geprägt werden, die sich verändern können. Und heutzutage, zumindest in meiner Wahrnehmung, ja oft auch eigentlich die Hauptsache ist, dass es anders ist. Mhm. So nach dem Motto, es muss gar nicht schön sein, Hauptsache mal anders. Mhm. Dann dieses unglaublich schöne Wort, es muss Instagrammable sein. also dieses Thema für das eine Foto, kann man sich dann lang auch drüber unterhalten, was das für Nachhaltigkeit bedeutet. Und dann sind wir wieder Nachhaltigkeit, was eine Marke anbelangt. Und da glaube ich schon, dass eben auch über den Druck des Marktes sehr viele Entscheidungen getroffen werden, die vielleicht nicht so wirklich nachhaltig sind. Und man da versucht, auf einen Trend aufzuspringen, der vielleicht schon längst vorbei ist. Ja, und dann, das ist so der eine Aspekt. Und der andere Aspekt, dass man halt auch mit bestimmten Design oder Produkten einfach den Zeitpunkt verpasst, also entweder zu spät ist oder eben auch zu früh sein kann.
Wie der Audi A2, der ständig als prominentes so Beispiel reingezogen wird.
Oder ich sag mal auch so ein Ro80 oder auch so ein Porsche 928. Mhm. Ich meine, wie viel moderner 70er Jahre hätte ein Autodesign sein können? Integrierte Stoßfänger, ein Lenkrad, wo das Instrument drauf sitzt, Höhenverstellung, also der absolute Wahnsinn, auch für einen Designer. Mhm. Aber in dieser Kombination, wo Porsche zu dem Zeitpunkt stand, wo der Rest der Automobilindustrie stand.
Hat es nicht reingepasst.
Ja, hat es schon reingepasst, aber jetzt sage ich mal so, der Erfolg oder der durchschlagende Erfolg, den so ein 911er hat, hat es dann halt doch nicht gehabt.
Mhm. Porsche ist aktuell extrem erfolgreich, was Design angeht, bei unserer Wahl Autones, die schönste Designneuheit des Jahres. Habt ihr 5 Trophäen abgeräumt für 911, 911 Cabrio, Panamera, Macan Electric und den Taycan. Was muss ein Design unbedingt haben, damit es erfolgreich ist?
Ein Porsche-Logo auf der Haube.
Naja, also das ist sicherlich auch mit ein Punkt, dass halt diese Kombination aus starker Marke, also Begehrlichkeit, die die Marke grundsätzlich auslöst und dann aber einem Design, was das halt einfach visualisiert. Und ja, ich sage jetzt mal, im Fall von Porsche haben wir, glaube ich, einen guten Weg gefunden, dass es immer ein typischer Porsche ist, also diese Verbindung zum Vorgänger, zu den ganzen Vorgängern und trotzdem aber eben ein Stück weit die Designsprache halt frisch halten, modern halten. Und das sehe ich auch als die größte Herausforderung, wie weit springt man denn in die Zukunft? Wir haben es jetzt gerade davon gehabt, da gibt es halt auch Beispiele, wo man offensichtlich zu weit gesprungen ist und potenzielle Kunden nicht mitgenommen, abgehangen hat. Die Fälle gibt es natürlich auch, aber ich glaube, da haben wir bei Porsche einen ganz guten, eine gute Balance gefunden, eben weit zu gehen, aber nicht zu weit.
Das hat mir, ich glaube, Domagoj Dukic mal erzählt, der BMW-Designer. Ich habe ihn angesprochen auf die große Niere und da meinte er genau das, wenn man nicht weit genug springt, dann hält es nicht mehr lange frisch. Und wenn ich jetzt, um nochmal auf den Taycan zu kommen, mir den anschaue, wenn man die Ladeklappen sich wegdenkt und vielleicht ignoriert, dass da kein Endrohr ist, dann würde man eigentlich, so finde ich, jetzt nicht unbedingt erkennen, dass das ein Elektroauto ist. War das Absicht oder ist es überhaupt wichtig zu erkennen, dass da ein Elektroauto vor mir steht?
Naja, da sind wir jetzt genau wieder bei dieser grundsätzlichen Strategie- und Philosophiefrage. Wie weit muss das Design eben diesen Bruch? Und das ist jetzt ja schon ein bisschen mehr wie von einem luftgekühlten zum wassergekühlten Boxer oder von einem Diesel zum 12-Zylinder hochdrehenden Rennmotor. Ja. Inwieweit muss das Design das visualisieren? Und wie gesagt, da haben wir halt einfach grundsätzlich gesagt bei Porsche, das ist nicht unsere Zielrichtung, sondern zunächst mal muss es ein attraktives Auto sein mit attraktiven Proportionen, die Sportwagenproportionen sind. Ich spreche da immer vom Höhen-Breiten-Verhältnis. Mhm. Es muss ein typischer Porsche sein. Und dann haben wir ja mit dem Taycan damals, was den Hauptscheinwerfer anbelangt, sind wir ja schon etwas weiter gesprungen. Und das war dann halt so dieses Symbol für die neue Antriebstechnologie. Aber ganz offen, das hätte man auch anders machen können. Man hätte genauso sagen können, diese Beispiele gab es ja zu dem Zeitpunkt auch in der Automobilindustrie, das hat eigentlich außer dem Wappen nichts mehr mit der bekannten Formensprache von Porsche zu tun. Hätte man machen können.
Vielleicht ein bisschen gut, dass nicht passiert ist.
Ja, nochmal, ich meine, auch wenn man jetzt, ich finde es immer, natürlich als Designer gucken wir uns ja auch andere Marken an, wenn man immer so Tesla anguckt, was auch der deutschen Automobilindustrie immer gerne vorgehalten wird, vor allem von der technischen Seite her, der hat ja eigentlich im Exterieur eher konventionelle Proportionen. Das ist ja jetzt nicht wirklich so, da könnte man ja, wie du gerade gesagt hast, machen Endrohr hinten dran und eine Tankklappe.
Ja, ja.
Der hat aber natürlich im Interieur hat er wirklich die neue Welt. Ja,
Maßstäbe gesetzt, das
ja,
stimmt.
Und demonstriert. Aber nochmal, es ist eine Philosophiefrage und eine Strategiefrage.
Ich habe mal Markengesichter auf Teslas modelliert in Photoshop und der kann alles tragen im Prinzip, weil das sehr beliebig ist, das Exterior. Also ob Single Frame oder Niere oder Stern auf der, geht alles.
Werbung.
Du willst zu Hause günstig dein E-Auto laden, was für die Umwelt tun und die Energiewende voranbringen? Dann ist Intelligent Octopus Go genau das Richtige für dich. Denn der Autostromtarif für zu Hause garantiert dir dank automatisiertem Lademanagement Strom fürs Auto für maximal 20 Cent je Kilowattstunde. Einfach in der App einstellen, wann der Akku am Morgen wieder voll sein soll und das Sparen kann beginnen. Das Beste daran, Intelligent Octopus Go funktioniert nicht nur als Stromtarif fürs Laden zu Hause, sondern für das ganze Zuhause. So kannst du durch den Zwei-Zonen-Stromtarif auch mit Waschmaschine, Wasserboiler, Wärmepumpe und Co. vom günstigen grünen Strom profitieren. Neugierig geworden? Dann schau jetzt auf octopusenergy.de/intelligent-octopus-go vorbei. Dort findest du alle Infos zu Intelligent Octopus Go und deinem Weg zum günstigen Ladestrom für zu Hause. Den Link zu deinem günstigen Ladetarif findest du natürlich auch in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit Move.
Es fiel eben schon das Stichwort Boxer, die Bedeutung des Boxers, wahnsinnig hoch für so eine Traditionsmarke wie Porsche. Wenn der aber aufgrund der Elektromobilität dann irgendwann mal wegfällt, wie kompensiert man das im Design? Was muss man sich dann überlegen?
Naja, also eine ganz spannende Frage, vor allem für eine Sportwagenmarke natürlich, welche Rolle, was die Emotionalität anbelangt, der Verbrennungsmotor spielt. Und jetzt in unserem Fall natürlich beim Elfer nochmal der Boxermotor. Und ich glaube, man kann es trefflich diskutieren, wie viel Prozent der Emotionalität, die ein 911er, ein Sportwagen hat, an diesem Motor hängt. Weil zunächst mal ist es ja nicht 100% der Emotionalität eines Elfers ist ja nicht der Motor. Das ist ja auch das Design. Das ist ja auch, wie das Ding um die Ecke fährt, wie es eine Kraftentfaltung hat, wie es von 0 auf 100, all diese Dinge. So, und da sage ich jetzt als jemand, der es liebt, 911er zu fahren, allerdings auch, dass es eben dieser Motor, eine Prozentzahl X der Emotionalität ausmacht. In vielen Aspekten, was Kraftentfaltung, Beschleunigung anbelangt und so, ist ein Elektromotor ja durchaus, extremsportwagentauglich. Mhm. Und jetzt kommen wir zum Design. Jetzt sage ich zunächst mal, eröffnet natürlich eine neue Technologie auch fürs Design neue Möglichkeiten. Und der große Motor im Heck eines 911ers ist für einen Designer eine echte Herausforderung, weil der 911er halt nun mal eine sehr typische Form hat. Ich gehöre jetzt halt zu denen als Designer aus der Ecke kommend, dass ich mir sogar vorstellen könnte, für den Designbereich wird der Freiheitsgrad größer oder würde er größer werden, wenn ein 911er irgendwann vielleicht dann doch mal keinen Verbrenner mehr hat.
noch schöner, der 911 dann.
Ja.
Ich kann es mir aber kaum vorstellen.
Ich freue mich auf die Kommentare dazu.
Ja, aber jetzt, ich sag mal, ich nehme ein Beispiel, das ist der ID.Buzz. Mhm. Ich meine, der erste Bulli, warum auch, ich meine, der hat ein ikonisches Design gehabt, diese Art von Monovolumen. Mhm. Und dann hat er einen Frontmotor gekriegt. Und dann hat man schon gesehen, dass das für einen Designer eine echte Herausforderung ist,
stimmt.
Diese ikonische Form zu erhalten. Und jetzt habe ich einen ID.Buzz, der eben dort vorne keinen Motor mehr hat. Und mit einmal bin ich wieder extrem nah an dieser, wie ich finde, wunderschönen alten Form. Und so sehe ich das, ohne ja zu wissen, was das für einen 911er bedeutet. Weil im Moment zumindest im Designbereich beschäftigen wir uns nicht.
Gibt es keine einzige Zeichnung?
Liegt er noch nicht in der Schublade.
Elektrischen. Ja, und wenn es so wäre, würde ich es nicht zugeben.
Verdammt.
Aber der 911er wird, ich sage immer, bei Porsche, im Porsche wird das letzte Auto mit einem Lenkrad sein. Mhm. Und ich könnte mir auch vorstellen, beim Elva könnte man sagen, das ist das letzte Auto, das noch einen Verbrennungsmotor hat.
Jetzt, und das letzte Auto, was den Zugang über die Entriegelung auf der linken Seite des Lenkrads hat, oder?
Ja, also ich meine, ich sage immer, ein Porsche muss auf der linken Seite vom Lenkrad zum Leben erweckt werden. Mhm. Was das dann ist.
Ja, das kann man sehen, wie man möchte. Ja, das stimmt. Das stimmt. Jetzt lassen wir ihm erstmal seine Elektrifizierung. Da hat er als GTS jetzt schon mal ein Hybridsystem bekommen. Das muss ja langsam gehen. Aber wenn wir mal auf eine ganz andere Form der Emotionalisierung schauen, dann würde ich, das würde ich einfach jetzt glauben, wenn Porsche ein Auto machen würde, selber ein Auto machen würde, das in seiner Gestalt sehr deutlich einem 39 Turbo nachempfunden ist, aber drunter mit moderner Technik, vielleicht auch elektrisch, dann würde das, glaube ich, weggehen wie geschnitten Brot, aber das macht Porsche ja nicht, das machen ja andere, da gibt es viele, Singer und Co., wie sie alle heißen, Resto-Mods, Retro-Mods, das erfreut sich großer Beliebtheit. Aber warum macht Porsche das eigentlich nicht selber?
Tja, gute Frage, ja, da bin ich jetzt...
Hättest du Lust drauf?
Da, als Designer nicht wirklich. Hm. Das ist, ich meine, ich habe mich da ja auch privat mit beschäftigt, mit einem historischen 911, also mit dem 964. Mhm. Und die Frage, inwieweit ich den umbaue oder modifiziere. Ich gehöre definitiv nicht zu denen, die sagen, das muss alles 100% original sein. Aber ich sage schon als Designer, ich möchte eigentlich, wie soll ich sagen, die Charakteristik des Autos schon in seinen Grundzügen erhalten. Und jetzt tue ich mir ein bisschen schwer, wenn ich sage, ich nehme so einen 39, den ersten Turbo, weil der hat natürlich auch seine Form, auch jetzt sage ich mal 911er, ja, aber auch sehr prägend natürlich mit diesem großen Flügel hinten, hat der natürlich auch aufgrund der Technologie, die zu dem Zeitpunkt vorhanden war, aufgrund des Packages, was die Folge davon war. Und ich sage mal, so eine komplett andere Antriebstechnologie in dem Fall hätte wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, wenn es die damals schon gegeben hätte, würde das Auto auch anders aussehen.
Ja, vermutlich, ja.
Also ich habe da auch Verständnis dafür, wenn jemand sagt, gibt es ja genug Firmen, ich glaube viele auch in England, die einfach solche Autos nehmen, kannst ja dann was auch immer hinstellen und die machen dir ein Elektroauto draus.
Ja.
Ich persönlich finde das schwierig und für eine Marke finde ich es auch schwierig, weil du ja eigentlich dich nach vorne entwickeln willst.
Das heißt, Retro ist ein falscher Trend?
Naja, es ist kein falscher Trend, weil es ja auch Menschen gibt, die das schön finden, dass meistens die Erinnerungen aus der Vergangenheit ja sehr positiv belegt.
Die malt mit dem goldenen Pinsel, sagt man. Ne?
So, ja. Und ich meine, sind Wirtschaftsunternehmen, die müssen Geld verdienen. Und die, ich sag mal, das dünne Eis aus meiner Sicht ist halt immer, wie retro bin ich? Und das Thema ist, ein 911er hat eine vollkommen, wie soll ich sagen, durchgängige Lebensgeschichte. Da gibt es keinen Bruch. Mhm. Was ich bei vielen anderen Marken nicht verstehe, die eigentlich auch Fahrzeuge hatten mit ikonischem Potenzial und dann irgendwann, aber aus welchen Gründen auch immer, dort aufgehört haben, das weiter zu verfolgen und jetzt 10, 15 Jahre später sowas wieder aufleben lassen.
In komplett anderer Gestalt.
Ja, in modernisierter Gestalt, aber durchaus man diese Verbindung ja schon sieht. Mhm. Ich bin da so ein bisschen gespalten, muss ich wirklich sagen. Aber ich finde es grundsätzlich einfach alte Autos neu auf die Straße zu bringen als Marke. Damit verbaut man sich, glaube ich, den Weg für die Zukunft.
Wie geht man als Designer überhaupt vor, wenn ein neues Projekt ansteht, ein Modell neu entwickelt werden muss? Hat man da nach so vielen Jahren eigentlich auch so ein Ritual? Man setzt sich zu Hause hin, legt sich das berühmte Blatt Papier hin, stellt vielleicht klassische Musik an oder schönes Glas Wein. Gibt es da irgendwas?
Ja, oder trinkt eine Flasche Rotwein. Genau.
Zum Beispiel. Um jetzt alle Klischees zu bedienen.
Ja, genau. Das sind schöne Klischees, aber das mag sicherlich auch mal irgendwie passieren, dieser berühmte Geistesblitz. Aber ansonsten, sind wir als Designer eingebunden in einem ganz klar strukturierten Prozess. Und dann gibt es halt die Fahrzeuge, wo es um einen Nachfolger geht. Dann gibt es Projekte, wo wie jetzt auch wir, Porsche, damals mit einem Cayenne, mit einem Panamera, in ein Segment reingeht, wo wir vorher noch nicht drin waren. Und dann läuft es ganz, in Anführungsstrichen, ganz geordnet ab. Was ich in dem Zusammenhang wichtig finde, oder wenn wir über Rituale sprechen, dass eine Marke ausgehend vom Designbereich eine klar definierte Philosophie und Strategie hat, um eben genau diese Markenidentität zu gewährleisten und in die Zukunft zu bringen. Und dass ein Designteam, nicht nur das Designteam, idealerweise die ganze Marke, das verstanden hat und sich daran orientiert. Und dann läuft es, wie ich sage, mehr oder weniger geordnet ab. Und dann ist es natürlich, weil wir am Ende über Geschmacksfragen diskutieren, schwierig, so einen Prozess zu steuern. Was ich schon auch als eine der Hauptaufgaben von einem Designchef sehe, so einen Prozess geordnet zu steuern. Und eben dieses Thema, wie wir es vorhin schon hatten, ist es weit genug in die Zukunft oder ist es eben nicht weit genug? Repräsentiert es die Marke? Das, wo ich immer sage, natürlich die Vertriebskollegen aus dem Druck, den sie vom Markt her haben, gerne sich auch den Wettbewerb anschauen und sagen, die haben dieses und jenes, das brauchen wir auch. Und dann eine Diskussion zu moderieren, ob wir es denn wirklich brauchen als Marke.
Aber als Designer sagt man ja auch gerne, dieses Auto stammt aus, zeigt die Handschrift von Michael Mauer oder von einem anderen Designer. Ist es heutzutage im Jahr 2024 überhaupt noch richtig, das so zu sagen? Oder ist es wirklich von Anfang an immer eine Teamarbeit? Hat es nicht doch die eine Idee?
Naja, also diese eine Idee, die hat es vielleicht auch mal, aber die hat es eigentlich nicht. Ich glaube, das ist so eine Idealisierung des Berufsbildes vom Designer. Und das war vielleicht, weiß ich nicht, vor 20, 30 Jahren, 60er, 70er Jahre bei GM, da war das vielleicht so. Das funktioniert heute, Klammer auf, leider, Klammer
zu. Ich wollte gerade fragen, ist das schade?
Nicht mehr so. Naja, ich meine, klar hast du als Designer eine Idee, eine Vorstellung und fändest es natürlich auch mal, jetzt sag ich mal, cool, wenn genau diese Idee auf die Straße käme. Aber das ist einfach, dafür ist das Auto und der Automobilbau viel zu komplex. Das kannst du als Einzelner nicht. Und ich fände es fast schade. Also für mein Ego wäre es vielleicht ganz schön, so nach dem Motto, trägt die Handschrift von Michael Mauer. Für die Marke fände ich es aber fast schade, weil am Schluss muss es ein Porsche sein. Und da arbeitet ein Designteam dran und noch viele, viel mehr Menschen. Und die Aufgabe des Designbereichs ist es, davon bin ich überzeugt, auch fürs Gesamtunternehmen einfach Orientierung zu geben, was wofür eine Marke steht und wie sich das in den Produkten ausdrückt. Und ich würde jetzt an der Stelle die Frage so beantworten wollen, dass die Philosophie, die ich bei Porsche kennengelernt habe, was die Produktgestaltung anbelangt, natürlich vor allem auch damals von Ferry Porsche und von FA Porsche, initiiert, dass diese Überzeugung, die habe ich auch, was das Design anbelangt. Und da würde ich jetzt mal sagen, aus meiner Sicht passt da meine persönliche Überzeugung, was gutes Design ist, Automobildesign perfekt zur Marke Porsche. Wäre die Frage, ob das zu einer anderen Marke auch so passen würde.
Das klingt erstmal sehr selbstlos, muss man sagen. Da nicht das eigene Ding in den Vordergrund zu stellen, umso besser, dass zufällig deckungsgleich ist. Aber es gibt natürlich, du hast selber gesagt, Automobilbau ist sehr komplex, gibt ja noch mehr Stakeholder jetzt in dem ganzen Entstehungsprozess eines Fahrzeugs. Und bei Porsche habe ich immer so den Eindruck, dass es im Design schon auch darum geht, der Technik eine Gestalt zu geben. Du hast es selber gesagt, wenn der 39 Turbo damals hätte es einen Elektroantrieb gegeben, würde er anders aussehen. Das denke ich auch. Wenn man aber jetzt in die heutige Zeit schaut, und das trifft nicht unbedingt auf Porsche zu, aber auf viele andere, die Technik an sich immer gleicher wird oder immer austauschbarer. Also ich spreche jetzt über so Megakonzerne wie Stellantis. Du hast viele Marken, aber im Kern ein Produkt. Verliert man dann nicht so ein bisschen die Inspiration? Weil dann muss man sich ja immer selber zitieren und das wird ja irgendwann auch lahm.
Gut, es gab ja, ich sag mal, vor allem Bauhaus, Deutschland, Form follows Function. Jetzt gibt es ja Kollegen von mir, die sagen, wenn du dieser Philosophie weiterhin nachläufst, bist du tot. Mhm. Dann gab es mal Form follows Emotion. Also da gibt es ja wunderbare Versuche zu beschreiben, wie Design und was Design eigentlich sein sollte und machen sollte. Ich bin aber nach wie vor der Überzeugung, und Steve Jobs hat es ja auch mal gesagt, dass eben dieses Thema, wie etwas funktioniert und die Form idealerweise eben eine Einheit sind. Und dass eben Design ja auch Dinge übersetzt, also wie etwas funktioniert, ich sag mal visuell erklärt. Das glaube ich ist eben auch bei einem Auto sehr wichtig, weil es eben auch komplex ist und gehört dann eben für mich auch zu dieser Firmenphilosophie. Jetzt, wenn wir über Porsche reden, Sportwagen, dort hat eben eine Luftöffnung meistens eine echte Funktion. Mhm. Und das gibt ja auch jetzt dem Designer Orientierung. Jetzt sagst du, viele dieser Notwendigkeiten in Zukunft vielleicht wegfallen, aber dafür kommen ja neue dazu, andere. Und ich finde es immer noch als Designer wichtig, sich zu überlegen, wie etwas idealerweise funktioniert und dass das Design das unterstützt. Dass aber es genauso andersrum laufen kann, dass eben einfach ein Designer eine Idee hat für etwas, was einfach richtig toll aussieht, was dich emotional berührt und die Technik dem Ganzen dann halt folgen muss.
Du hast vorhin ja schon gesagt, dass du der Meinung bist, Design wird noch wichtiger werden in Zukunft, dass das noch gar nicht alle Firmen erkannt haben und hast gerade Bauhaus auch erwähnt. Wenn wir uns auf die Zeitreise der nächsten 5 Jahre begeben, wohin geht denn der Trend allgemein im Design? Also ist das das Schlichte? Wird es opulenter?
Also erstens, weiß ich es nicht. Zweitens glaube ich wieder, dass es da ganz wichtig ist, die eigene Marke zu verstehen. Grundsätzlich Marken an Bedeutung zunehmen werden, weil sie Orientierung geben. Weil, ich sag mal, das, was früher, wie man so schön sagt, der eigene Stamm war, die eigene Familie, da fühle ich mich sozusagen aufgehoben. Also Marken werden wichtiger. Marken sollten authentisch sein und über das Design kann ich das eben transportieren und ausdrücken. Und wenn ich es aber eben nicht schaffe, dass es, wie soll ich sagen, eben diese Verbindung, diese authentische Verbindung mit der Marke eingeht, dann glaube ich, hat so eine Marke schon mal von vornherein verloren. Und wenn man jetzt 5 Jahre in die Zukunft guckt, erstens muss es zur Marke passen. Zweitens gibt es natürlich bestimmte Trends.
Genau.
Und ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass das Thema puristischer, reduzierter, so ein genereller Trend ist. Was wir sicherlich haben, ist, dass halt durch Social Media, durch alles Mögliche so ein Informationsüberfluss stattfindet. Und dieses Thema, dass Dinge sortiert werden und klarer werden, das ist sicherlich ein Trend. Aber ob das jetzt ausgedrückt im Design für jede Marke funktioniert, da wäre ich jetzt mal sehr skeptisch.
Mhm. Jetzt mal Hand aufs Herz. Holt man sich als Designer auch Inspiration bei anderen Herstellern oder verbietet das Berufsethos sowas?
Nein, solange wir über die Inspiration reden, natürlich nicht. Ich meine, Designer sind visuelle Menschen. Ich sitze hier,
sie sein, ja.
Sitze hier bei euch. Deshalb sage ich immer, versuche ich so lange wie möglich zu verhindern, eine Brille zu tragen.
Ich bin schon raus.
Ich als auch. Designer,
wenn mein Chef, wenn Olli Blume dann irgendwann mal denkt, jetzt hat der Chefdesigner schon eine Brille, jetzt wird es schwierig. Also sind visuelle Menschen. Ich sitze jetzt hier bei euch in dem Raum. Da fallen mir sofort 1000 Kleinigkeiten auf, die vielleicht, im Gehirnchirurgen nicht unbedingt auffallen würden. Also man läuft durch die Welt mit offenen Augen und vielleicht ein bisschen offener. Als Automobildesigner, ich fahre gerne Auto, stehe leider viel im Stau, gucke mir natürlich die Autos um mich herum an und da sind immer wieder Details dabei, wo ich denke, wow, das finde ich jetzt aber mal richtig gut gelöst. Oder da sind auch Dinge dabei, wo ich denke, das grenzt jetzt schon an optische Umweltverschmutzung.
Ach du.
Also, ja, wo ich denke, ja, was ist denn da passiert? Da sind Dinge und dann passiert es durchaus, dass ich ins Studio reingehe, wir haben irgendeine Rücksprache und sage, hey, guckt euch mal dieses oder jenes Auto an. Das ist ja mal eine ganz clevere Lösung. Also die Antwort, Inspiration, und das finde ich auch vollkommen legitim. Womit ich echt einen Klemmer habe, ist, wenn ich kopiert werde.
Mhm.
Und jetzt ich habe ein Jahr lang in Japan gelernt und habe gelernt, dass das die höchste Form der Anerkennung ist.
Das so sagen sie, ja.
Ja, genau. Da habe ich aber eine ganz andere Meinung und frage mich, manchmal habt ihr denn keinen Stolz, zu sagen, das ist ein tolles Thema, schade, dass ich nicht selber drauf gekommen bin und an der Stelle verbietet es sich aus meiner Sicht, das dann 1:1 zu übernehmen.
Das ist ein gutes Stichwort. Hast du selber das Gefühl manchmal, wenn du ein Auto siehst, schade, dass ich da nicht drauf gekommen bin?
Ja,
also gibt es Autos, die du nicht selbst zu verantworten hast, die du sehr schön findest?
Ja. Ja.
Zum Beispiel?
Ja, also Polestar finde ich spannend. Ich finde, der aktuelle Range Rover gefällt mir gut. Aber das ist jetzt auch wieder, da sind wir vorhin schon mal vorbeigekommen, das ist auch so eine Designsprache, von der ich natürlich persönlich überzeugt bin. Also dieses klare Flächen reduziert. Ja, und die Autos schaue ich mir an und denke, da kann man auch noch was lernen, sich von inspirieren lassen. Aber das Thema Kopieren, das finde ich schon extrem schwierig. Wo jemand denkt, die sitzen doch auch in ihren Designbereichen, in den Firmen. Und da muss doch irgendeiner mal sagen, das kann ich doch jetzt nicht machen.
Es gibt ja eine regelrechte Designer-Elite in Deutschland. Die ist an der Fachhochschule Pforzheim bei James Kelly sozusagen ausgebildet worden. Erkennt man das, war ja auch Polestar erwähnt worden mit Thomas Ingenlath, erkennt man das als deutsches Design irgendwo auch auf der Straße wieder? Ist das so eine Frage der Erziehung und Sozialisierung?
Ja, also das davon bin ich schon überzeugt. Ich meine, es ist, jetzt kann man sagen, das Thema Automobilbau ja auch zu einem großen Teil seinen Ursprung in Deutschland hat. Das Thema wieder Bauhaus, also dort ist eine Designkultur vorhanden, entstanden. Dementsprechend wird in Pforzheim an den Schulen ausgebildet. Und offensichtlich hat das schon wie im, weiß ich nicht, Mode, Luxus, Frankreich, Italien eine führende Rolle haben, hat da sicherlich Deutschland auch eine führende Rolle. Und von daher, dass dann vor allem im Premium und im höherwertigen Bereich ja eine gewisse Anerkennung hat. Ja.
Wie wichtig ist es noch, dass man als Autodesigner richtig gut zeichnen kann? Weil die entwickeln ja überwiegend am Computer heutzutage. Und wir haben ja auch seit Jahrzehnten diese Diskussion, wie gut muss wirklich ein Autodesigner zeichnen können?
Hm. Und wie gut kannst du zeichnen?
Ja, können wir zur nächsten Frage übergehen? Ja, ich sag mal, wäre jetzt mal interessant, die meisten amtierenden Designchefs haben ja wahrscheinlich schon mal als Designer angefangen. Deshalb würde ich schon sagen, dass wir zeichnen können. Das ist ja der erste, wie bringe ich eine Idee, die im Kopf rumschwebt, wie kommuniziere ich mit anderen? Und da ist es halt, zumindest in meiner Generation, war es halt der Stift und das Blatt Papier. Das Medium hat sich geändert. Heute ist es ein elektronischer Stift und ein Tablet und Photoshop und schlag mich tot. Deshalb an der Stelle denke ich immer gut, dass ich heute nicht mit diesen jungen Designern und Designerinnen konkurrieren muss. Aber am Ende des Tages ist es ja nur die Darstellungstechnik, der Prozess. Wie bringe ich meine Idee in die Welt? Und da hat sich einfach nur das Medium verändert. Und für mich sind Skizzen immer noch Gedankenstützen. Aber wie gesagt, die ich für mich behalte.
Wir werden übrigens nie erfahren, welche Autos uns erspart geblieben sind, weil ich zum Beispiel an der Pforzheimer Hochschule schon bei der Mappenberatung aussortiert wurde. Das möchte ich nur mal am Rande noch erwähnt haben. Kein Transportation Design für mich, deswegen sitze ich jetzt auf dieser Seite der Couch.
Dafür bei Automotor und
genau,
Sport,
das ist
große
auch
Karriere.
Völlig in Ordnung. Da fühle ich mich auch sehr
und
zu Hause.
Und der Automotorsport-Podcast hätte sicherlich keinen Erfolg, wenn ich den moderieren würde.
So hat jeder seine Rolle gefunden, würde ich sagen. Zurück zum Automobildesign. Welches Porsche-Modell hat dich eigentlich vor die größte Herausforderung gestellt? Wir haben schon mal ein bisschen drüber gesprochen. Es gibt die Autos, die Nachfolger suchen. Es gibt die Fahrzeuge, die jetzt für ein Segment gestaltet werden, in dem man noch gar nicht aktiv ist. Was ist denn da eigentlich das Schwierigste?
Ja, also jetzt sage ich mal so, die größte Herausforderung ist immer das aktuelle Projekt.
Ja, okay.
Aber jetzt kann man natürlich, bei Porsche ist es schon, die Bandbreite, wenn es jetzt auch nicht so viel unterschiedliche Fahrzeuge sind, also wenn ich jetzt Audi oder BMW, haben ja noch viel mehr Baureihen. Mhm. Aber ein 911, eine Ikone des deutschen Automobilbaus mit so einem ungebrochenen Lebenslauf, dort immer wieder den Nachfolger zu machen, dort immer genau das richtige Maß zu finden, nicht zu weit, aber weit genug zu gehen. Spezielle Aufgabe. Dann in einer Marke zu arbeiten, die sich vom Sportwagen, vom wirklich im engsten Sinne, machen sie ein Cayenne, machen sie ein Panamera. Also dann das, die Formensprache, das Design, was für einen 911 prägend ist, was kann ich da übertragen auf jetzt Cayenne, war ich erste Generation noch nicht dabei, aber dann beim Panamera. Dann hast du noch einen Macan. Dann hast du aber einen Taycan, vorhin drüber gesprochen. Die Sportwagenmarke Deutschlands macht den ersten elektrischen Sportwagen. Wie soll der aussehen? Von ganz anders zu ein typischer Sportwagen. Proportionen, das war die große Herausforderung. Die neue Technologie sicherlich, da ist kein großer Motorblock mehr, viele Möglichkeiten für den Designbereich eröffnet, aber eben auch an anderer Stelle ganz andere Herausforderungen hat, was Proportionen anbelangt. Und dann hast du noch Supersportwagen. Carrera GT 918. Solche
warst du auch dabei, ne? 918 ist ja dein Werk.
Ja, also das des Teams.
Ja, natürlich.
Mir ist das immer, ich finde das, ja klar, am Schluss guckt mich ein Vorstand an und ein Aufsichtsrat.
Du musst es verantworten.
Und ich habe mich da auch eingebracht im Sinne von drei Modelle, welches nehmen wir denn? Mhm. Und an der Stelle ist man mal meiner Empfehlung gefolgt.
Ist gut, würde ich sagen.
Und von daher bringe ich mich da natürlich ein. Also das ist... Im Vergleich zu anderen Marken, die extrem viele Baureihen haben, haben wir noch nicht so viele Baureihen. Aber wie soll ich sagen, die Charakteristik der einzelnen Baureihen, die ist so unterschiedlich. Von der Ikone zum Supersportwagen, dem ersten elektrischen. Von daher würde ich jetzt mal mich an der Stelle so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, es gibt im Automobildesign keine spannendere Aufgabe, als bei Porsche dafür verantwortlich zu sein.
Ein großes Thema ist ja generell bei Elektroautos, die nicht nur bei Elektroautos, aber auch die Aerodynamik. Porsche-Modelle, sei es der Taycan oder auch der neue Macan, haben teilweise sehr große Stirnflächen. Warum? Und müsste das nicht im Zuge der Aerodynamik reduziert werden?
Ja, also Aerodynamik extrem wichtig bei batteriebetriebenen Fahrzeugen. Das habe ich auch erstmal als Designer verstehen müssen. Jetzt hat man da in Anführungsstrichen kontraproduktiv dagegen laufend das Thema Größenwachstum der Autos, wo ich mich aber auch dagegen verwehre, dass das die Marken sind, die das unbedingt wollen. Das ist einfach eine Reaktion auch auf den Markt, dass Menschen halt größere Autos wollen, dass auch die Sicherheitsanforderungen, das unterschätzt man auch total, größer werden. Und da muss ein Design, die Form auch drauf reagieren. Dann haben die Autos immer mehr Leistung, also brauche ich auch größere Räder. Also das ist dann schon so ein Teufelskreis. Was ich so unglaublich spannend finde, ist, dass man ja jetzt immer sagt, Licht ist das neue Chrom. Mhm. Und genau das braucht aber auch Strom. Mhm. Und dann wieder das Thema Aerodynamik, ja vor allem im Zusammenhang mit der Reichweite ist. Dann kommen wir wieder zu Porsche. Dort hat Aerodynamik natürlich schon immer eine große Rolle gespielt. Die große Herausforderung für einen Designer ist jetzt, dass die Grundlagen der Aerodynamik, die sind für alle gleich. Und am günstigsten ist es, die Grundform aerodynamisch optimal zu gestalten. Also adaptive Aerodynamik, Spoiler, all diese Dinge, das kostet ja Geld. Also die Grundregeln sind für alle gleich. Und das sieht man den Autos natürlich schon auch an, den elektrischen, was zum Beispiel diese Dachform anbelangt, dass das eigentlich eine Dachform ist, die jetzt nicht vom Elfer kommt, aber die für einen Elfer typisch ist, das stark nach hinten abfallende. Und da wird die Herausforderung sein, eben dann trotzdem wieder eine eigene Markenidentität zu schaffen.
Das heißt, wir werden nicht bald erleben, dass jeder ein tropfenförmiges Auto hat.
Naja, wenn du dir, ich sag mal, vor allem Fahrzeuge, elektrische Fahrzeuge in den Volumensegmenten anschaust und die einfach nebeneinander stellst, da siehst du schon, dass die Dachform dort große Ähnlichkeit hat, das starke nach hinten abfallende. Jetzt haben wir an der Stelle Glück, dass das Teil unserer Markenidentität ist, vom Elfer kommt, wir aber dadurch natürlich auch wieder ein Stück vergleichbarer werden.
Ja.
Aber ich meine, das hast du mit Pedestrian Protection, also dem Fußgängerschutz vorne,
ja,
mit einmal die Hauben, die haben ja auch mit einmal eine Form gekriegt und bis dann einzelne Marken clevere Lösungen gefunden haben, um das technisch zu kompensieren, haben sich die Autos an der Stelle schon auch mal eine Zeit lang sehr stark geähnelt.
Jetzt hatten wir schon eine Phrase, ne? Licht ist das neue Chrom. Ich möchte noch eine weitere reingeben. Ja, Autos werden heute von innen nach außen designt. Das hört man auch immer sehr gern. Deswegen springen wir doch mal kurz in den Innenraum. Und auch bei Porsche wird ja gesagt, dass das Cockpit auf den Fahrer ausgerichtet ist. Mhm. Ja, um den Fahrer geht's. Jetzt hat man das in der Vergangenheit, ich denke dann frühere Panamera zum Beispiel, mit sehr vielen Tasten gemacht. Ja, das war ja wirklich ein also eine richtige Tastatur eigentlich in der Mittelkonsole.
Richtig schön.
Ja. Also für mich als Science-Fiction-Fan, ich fand das auch cool, aber jetzt ist es auf jeden Fall sehr, sehr anders geworden, sehr viel touchlastiger. Was bedeutet das für die Entwicklung von einem Auto, auch für das Design innen? Ist das jetzt das Ding oder wann haben wir Hologramme? Wie schnell funktioniert die Entwicklung von innen raus tatsächlich?
Das ist ja eine multikomplexe Frage.
Ja, sorry.
Nee, also ich versuche, hoffentlich verliere ich jetzt nicht den Faden. Erstens glaube ich immer noch, dass das Exterior-Design eine große Rolle spielen wird.
Okay, stimme ich zu.
In der Vergangenheit es vielleicht eher wurscht war, wie das Interieur ausgesehen hat. Das hat man dann halt mitgenommen.
Okay, ja.
Das ist heute definitiv anders. Mhm. Der Innenraum spielt eine sehr große Rolle. Und natürlich auch die Technologie, wie ein Auto genutzt wird, vollkommen neue Anforderungen. Und an der Stelle ist natürlich dann schon auch für uns Designer, das ist immer das Package, also das technische Layout, wo sind Komponenten und da drumherum müssen wir ja dann eine schöne Form machen. Und jetzt hast du natürlich zum Beispiel Stichwort Bildschirme, die hat es halt vor 20 Jahren nicht gegeben, um die musst du jetzt drumherum designen.
Ja.
Also sage ich an der Stelle ja, passiert es jetzt schon sehr viel stärker, wo es früher vor allem fürs Exterieur natürlich der Verbrennungsmotor, das Getriebe, all diese Dinge designdefinierende Komponenten waren, verlagert sich das jetzt ein Stück weit in den Innenraum und wenn ich halt den Innenraum haben will, dann ergibt sich ein Stück weit das Exterieur. Aber da sage ich, das ist dann schon auch eine immer wieder gern genutzte, wie soll ich sagen, sehr populäre, marketinglastige Aussage. Wir haben es verstanden, wir bauen die Autos jetzt von innen nach außen.
Mhm.
Was ich viel spannender wieder finde, und da kommen wir wieder an das Thema Markenidentität und Authentizität zurück, dass ich eben nicht alles, was möglich ist, aus meiner Sicht, wenn ich eine authentische Marke haben will und eine authentische Markenidentität machen sollte.
Also nicht über jedes Stöckchen springen.
So, und jetzt sind wir bei unserer Designstrategie und Philosophie. Wir haben über einen Prozess, einen fünfstufigen Prozess und in diesem spielen Schlüsselworte eine wichtige Rolle, die wir diskutiert haben und definiert haben. Und da ist Fokus ist ein Schlüsselwort, Spannung ist ein Schlüsselwort.
Mhm.
Und wenn ich mich daran orientiere und noch sage, Porsche ist ein Sportwagen, das letzte Auto mit einem Lenkrad, dann ergibt sich daraus ein Stück weit ein Grundlayout in einem Porsche und das ist dann mit dem Fokus auf den Fahrer. Wohl wissend, dass natürlich wir heute auch Viersitzer haben, aber das ist dann schon, beginnt dann schon, damit ist das, was Tesla im Interieur macht, mit dem großen Bildschirm in der Mitte, gut für Tesla.
Ja.
Aber definitiv nicht für Porsche. Und daraus ergibt sich ein Fahrerfokus. Dann hast du die Knöpfe angesprochen. Daraus ergibt sich erstens aus meiner Sicht, zahlt das, also die Kombination aus Touch und wirklich noch mechanischem Knopf,
ja,
wo ich sogar noch eine schöne Haptik habe, ein schönes Geräusch. Aus dieser Kombinatorik ergibt sich Spannung. Und ich glaube, dort hat es wirklich Überschwinger gegeben, weil wir, was wir wirklich vergessen haben, ist, ein Auto ist ein mobiles Endgerät. Und das, was hier auf dem Sofa mit dem iPad funktioniert, muss nicht unbedingt im Auto funktionieren und zweimal nicht bei einem Sportwagen.
Ja.
Ich kann in Deutschland noch nachts sehr schnell Auto fahren.
Das geht, ja.
Genau. Und dann bin ich gespannt auf denjenigen, der bei
Tempo 260 sich eine Spotify-Playlist zusammenstellt.
Es gibt ja auch die ersten Hersteller, die sagen, sie gehen von dieser extrem touchbasierten Bedienung wieder zurück und werden künftig in den Autos wieder mehr Knöpfe haben, weil es geht ja, wie du richtig sagst, um den Fahrer. Und der Fahrer fühlt sich nicht in jeder Lebenssituation wohl mit der touchbasierten Bedienung. Siehst du den Trend auch, dass wir doch wieder ein Stück weit zurückgehen Richtung mehr Knöpfe im Interieur?
Ja, also ich sehe das dort, das ist wirklich wieder, wie wir es vorhin hatten, diese Phase Elektromobilität. Das ist, erstmal habe ich wirklich dieses Excitement, wow, das ist was Neues, und dann gibt es viele, die wollen das unbedingt haben. Und wie cool ist es denn, in einem Auto überhaupt keine Knöpfe mehr zu haben? Und Touch ist, das mache ich daheim auf dem iPhone und mit dem iPad und cool. So, jetzt sind wir in der Phase, wo auch ein bisschen, ich sag mal, mehr Realitätssinn einkehrt. Ich sehe das als generellen Trend, aber vor allem eine Marke wie Porsche, Sportwagen, ist es auch Teil der Identität. Und ich glaube auch, wenn ich eben dieses Thema emotionale Bindung zum Produkt, ist es halt dieses Involvement. Ich will auch noch Dinge machen. Ich finde das immer noch, ich habe Freude, morgens einfach eine Drehbewegung links vom Lenkrad zu machen. Mhm.
Stichwort Teil der Identität. Letztes Jahr wurde das neue Hypercar vorgestellt, der Mission X, der ja in die Fußstapfen von Carrera GT und dem neuen 918 treten kann und soll, rein elektrisch basiert. Was macht das mit einer Marke wie Porsche? Treibt es das noch weiter Richtung Elektromobilität? Sorgt es dann auch dafür, dass die Puristen noch ein Stück weit sich zurückziehen?
Na gut, zunächst mal solche Fahrzeuge, ob es ein Carrera GT oder 918 waren, immer auch zeigen, was eine Marke kann. Oder man könnte es jetzt etwas platter sagen, wo der Hammer hängt. Es auch intern natürlich für alle Projekte sind, wo ich niemanden zum Reiten tragen muss. Das sind, ich sage, das ist immer noch, gut, bei Porsche ist das nochmal anders.
Wollte sagen, es wäre unvorstellbar, dass man bei Porsche jemanden zum Reiten tragen muss.
Ja, aber das ist natürlich solche Autos oder auch, ob das jetzt Rennsport ist, es sind immer noch mal ganz besondere Projekte, die halt auch noch mal zusätzlich Kräfte freisetzen. Und wie gesagt, das ist klar, 911, aber ich meine, solche Autos, die haben schon noch mal eine ganz spezielle Bedeutung in so einem Portfolio.
Wenn man jetzt über Kräfte freisetzen spricht und über wie wird was von außen aufgenommen, dann kann man ja sehen, dass viele Hersteller für ihre Elektro-Departments Submarken gegründet haben. Das ist ja generell ein sehr beliebtes Stilmittel aktuell in der Automobilbranche. Ja, bei Mercedes EQ, bei BMW ist es i, was haben wir noch? Alles klar, Konzernschwestern, ne? VW, ID, Audi, e-tron. Warum gibt es nicht bei Porsche auch so eine Submarke?
Ja, aber das ist wieder genau diese Diskussion ganz am Anfang. Die ersten Elektroautos, es gab unterschiedlichste Herangehensweisen. Es gab Marken, da stand irgendwo ganz klein Elektro drauf.
Weil man es verstecken wollte.
Ansonsten hast du das dem Auto nicht angesehen. Mhm. Dann gab es andere Marken aus dem südlichsten Zipfel der Republik, die ein Auto auf den Markt gebracht haben, wo sie wirklich mal vieles, was man bisher von der Marke kannte, formal in Frage gestellt haben. Ja. Also das war die Bandbreite. Und genau an der Stelle kannst du auch, wie offensichtlich machst du das im Design? Machst du sogar eine Submarke? Siehst du darin eine Chance oder nicht? Und der Taycan ist für mich eben genau das Beispiel oder, wie soll ich sagen, die Inkarnation unserer Überzeugung. Es ist zunächst mal ein Porsche, unabhängig von der Antriebsquelle. Ja. Und deshalb ist das ein Porsche und nicht eine Submarke. Und deshalb ist das Design auch nicht vollkommen abgefahren oder bricht mit allem, was man bisher von der Marke kannte. Aber ich sage gar nicht, das finde ich als Designer auch so spannend. Ich würde auch mal gerne mich mit einer Marke beschäftigen, wo genau das die, Aufgabe ist. Mhm. Aus welchen Gründen auch immer, man sagt, da muss jetzt mal wirklich ein Bruch her. Und wie sieht der dann aus?
Da müssen wir jetzt aufpassen, nicht, dass hier gleich Jobangebote reinfliegen, ne? Weil das passt ganz gut so
zu unserem... Ja, ich gehe demnächst in Rente.
Das passt ganz gut zu unserem Schlussakkord. Da wollen wir noch mal kurz in Richtung China abbiegen. Erstmal ganz platt gefragt, wäre China eine berufliche Option? Weil es gibt ja viele europäische Designer, die abgeworben
auch
sind.
Auch VW-Designer übrigens.
Klaus Ziziora, den wir auch schon hier hatten, ist jetzt bei, wo ist er, Shang'an?
Bei einer großen chinesischen Marke.
Ja.
Also ich habe im Ausland gelebt, ich habe in Asien gelebt, ich bin natürlich auch immer beruflich oft in China gewesen. Ich sag mal, Aufgaben, die mit dem Design zusammenhängen, die faszinieren mich, weil ich eben davon überzeugt bin, es ist sehr viel mehr als die Gestaltung eines Produktes, das ist die Gestaltung einer Marke. Deshalb auch übers Produkt hinausgehen, diese Durchgängigkeit schaffen. Und von daher, wenn ich mir das chinesische Design angucke, dann sind da viele sehr überraschende Dinge. Mhm. Teilweise überraschend positiv, wo ich denke, wow, haben wir vorhin auch gehabt, da wäre ich auch mal selber gerne drauf gekommen. Was mich begeistert, ist, dass dort eben fast so eine Start-up-Mentalität ist, alles geht. Mhm. Da gibt es no limits.
Ja.
Was aber dann eben auch genau dazu führt, dass das Design aus meiner Sicht noch beliebig ist. Schön, attraktiv.
Gefällig, würde man sagen.
Ja, teilweise überraschend, teilweise kann ich gar nichts damit anfangen. Aber diese Aufbruchsstimmung, wo ich sage, du hast als Designer, als Team irgendeine Idee und zunächst mal gibt es keine Limits.
Weil die so funktionieren, wie sie funktionieren in China oder Fernost insgesamt, würdest du sagen, kann überhaupt ein europäisches Design deine Marktdurchdringung erreichen? Weil so richtig durchschlagender Erfolg haben deutsche Fabrikate da jetzt ja nicht. Auch nicht mit Elektroautos, wenn man gesehen hat, dass Mercedes da zum Beispiel mit den EQ-Modellen ständig mit dem Preis nachjustiert hat, weil der Absatz nicht stimmt. Also nur eins von vielen Beispielen.
Ja, ich meine, ich finde, da ist halt extrem schwierig, jetzt so rauszudestillieren, was ist da das Design.
Mhm. Dann biegen wir in die letzte Kurve unseres Podcasts ein und richten von dem großen Blick ein Schlaglicht auf zwei Antwortmöglichkeiten pro Frage. Kein Zwischending, A oder B. Bitte schnell entscheiden und los geht's direkt. So, Streamingdienst oder CD und Schallplatte?
CD und Schallplatte.
Ferrari oder Tesla? Ist fies jetzt.
Ja, ja, ganz fies, aber die Antwort ist eindeutig. Ferrari.
Okay. Apple oder Google?
Apple.
Loft in der Stadt oder altes Bauernhaus auf dem Land?
Das Bauernhaus auf dem Land.
Bauernhaus. Auto oder Fahrrad?
Schwierig, aber ich kann ja nur eine Antwort geben.
So ist das Spiel.
Das Auto.
Das Auto. Und im Auto, vorne oder hinten?
Vorne links.
Vorne links.
Also beim Linkslenker, beim Rechtslenker oder vorne rechts.
Ah, okay. Also auf jeden Fall am Lenkrad.
Genau.
Bist du ein guter Fahrer und würden das auch andere behaupten?
Selbstverständlich gehe ich davon aus, dass ich ein extrem guter Autofahrer bin.
Das ist die einzig richtige Antwort auf diese Frage. Im Blick auf Datenschutz und AGBs, der Typ Aluhut oder Accept All?
Eher der Aluhut.
Spannend. Blick auf das Thema Adrenalin. Fliegen, Fischen oder Motorradfahren?
Motorradfahren.
Blick in die Sterne. Star Trek oder Star Wars?
Star Wars.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Steak oder Falafel?
Da entscheide ich mich für die Falafel.
Ja gut, haben wir auch nicht oft. Und letzte Frage, Nachteule oder Lerche?
Die Lerche.
Gut, dann trotzdem nicht früh aufstehen müssen heute?
Ja, aber trotzdem früh wach gewesen.
Okay, wunderbar. Dann vielen Dank
vielen
für das
Dank.
Angenehme Gespräch.
Gemacht, genau.
Das hat
sehr
wirklich
gerne.
Spaß gemacht. Und euch vielen Dank fürs Zuschauen und oder Zuhören, je nachdem, auf welchem Kanal ihr uns gerade konsumiert. Schaltet auf jeden Fall auch nächsten Freitag wieder ein bei der nächsten Folge des Move Podcasts. Und bis dahin habt ihr ausreichend Zeit zu kommentieren, zu liken, zu abonnieren, weiter zu erzählen und euch an mittlerweile mehr als 180 Folgen zu erfreuen, wenn ihr die noch nicht gehört habt. Vielleicht sind es auch ein paar weniger, aber es sind auf jeden Fall genug. Wir hören uns nächsten Freitag wieder. Bis dahin und tschüss.
Ciao.